sehnlich hat mich danach verlangt, wie Paulus schreibt, euch wieder zu sehen und das Wort zu verteilen. Wir haben ja so ein paar Änderungen vorgenommen, gewaltige, erdbebenartige Änderungen. Wir haben unternommen, nur noch jeden zweiten Gottesdienst hier gemeinsam zu feiern und dazwischen eben die Gottesdienste in den Kleingruppen, in den Lebensgruppen zu Hause. Große Umstellung. Wir treffen uns hin und wieder mit den Leitern und sprechen, ne, wie sich so entwickelt, wie gut das ankommt, ob es wirklich diesen Dienst tut, den wir uns davon erhoffen. Auf jeden Fall ist es natürlich eine riesen Anstrengung. Und jetzt kommt die nächste Anstrengung, nächste Umstellung. Wir wollen mal einen Probegottesdienst feiern in der Stadthalle. Habe ich letzte Woche schon mal, vor zwei Wochen schon mal angedeutet. Oh Mann. Vor zwei Wochen schon mal angedeutet. Die Idee dabei ist eine ganz gute. Aber alles, wo man einen Schritt nach vorn macht, ist natürlich auch, das ist anstrengend, das umzusetzen. Und man verlässt dann ja noch mehr das, was man kennt. Das ist anstrengend. Also danke sehr, dass du hier die Füße mir sozusagen wäscht. Und ich bin mir da vollkommen im Klaren, dass wir euch damit viel zumuten. Auf der anderen Seite steht, warum tun wir das? Warum machen wir mal einen Test? Es ist ja nichts entschieden, es ist ja nur mal ein Test und wir sprechen dann darüber. Später ist es gut, hat uns das gefallen, meint ihr, dass es uns weiterbringt? Ne? Aber es ist einfach mal ein Test, was Neues kennenzulernen, einmalig in das Restaurant der Stadthalle zu gehen. Und es ist das Ziel, in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Ich habe neulich mal eine Frau getroffen und habe sie zum Gottesdienst eingeladen, in einer der Querstraßen hier. Und ich sagte, wir haben nächste Woche Taufe, ob sie nicht vorbeikommen wolle. Sagte sie, ja, wo ist das denn? Und dann sagte ich, ja, Mühlenbrinkstraße. Sagt sie, weiß ich gar nicht, wo ist das denn? Und sie ging hier eine Querstraße. Das ist nicht, obwohl es ja relativ zentrumnah liegt, trotzdem irgendwie kennt keine unsere Straße, es ist kein Durchgangsverkehr, so rein für die Positionierung in der Stadt ist es natürlich in der Stadthalle eine ganz andere Adresse. Dadurch kommt noch niemand zum Glauben. Aber das Ziel, was ich finde, ist, Gemeinde darf sich nicht abschotten, irgendwo zurückziehen, sondern sollte in der Gesellschaft sichtbar sein. Wir sollen das Evangelium, ne, Licht auf dem Berg, hat was zu tun mit, wir wollen das anderen Menschen sichtbar machen. Ob jemand im Herzen sich bekehrt zu Jesus dadurch, das ist eine Sache, die der Heilige Geist nur wirken kann. Aber wir wollen das Licht in die Stadt bringen. Lass uns einen Test machen, das mal in der Stadthalle versuchen, um zu schauen, tut uns das auch gut, gefällt uns das. Aber die Idee dabei ist, lass uns schauen, wie unsere Gemeinde von Menschen gesehen werden kann, wie das Evangelium kommuniziert werden kann. Wenn du irgendwie, wenn wir eine Visitenkarte der Gemeinde drucken und da steht eben Stadthalle, das sieht man. Wenn wir da vorne so eine Flagge aufstellen, ne, 10 Uhr Gottesdienst, da fahren hunderte von Leuten vorbei. Und es kann sein, jemand, den du schon zwei, dreimal eingeladen hast, der wird immer wieder daran, wenn er vorbeifährt, daran erinnert. Ja, da ist das. Also es kommt mehr ins Bewusstsein. Aber es geht natürlich nicht, ohne dass wir einladen. Wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, wenn der Saal sich füllen soll und wenn auch die Stadthalle irgendwann mal zu klein ist, naja gut, die haben natürlich bis zu 800 Sitzplätze, da werden wir noch ein bisschen arbeiten müssen, aber wenn das unser Ziel ist, Menschen für Jesus zu gewinnen, dann geht es nicht ohne die Einladung, die persönliche Einladung, dass jeder ein Licht in seiner Suppe ist. Nee, falsches Bild. Salz in seiner Suppe und das Licht an seinem Ort. Die Stadthalle, die Räumlichkeiten evangelisieren gar keinen. Aber es kann eine Hilfe sein. Eine Person sagte mir, sie würde gerne mal unseren Gottesdienst besuchen, aber diese Treppe geht nicht. Für ältere Menschen manchmal schwierig. Es gibt Dinge, wo wir Menschen die Hürde kleiner machen können oder wo wir ja, sagen, nö, das ist das, was wir wollen. Das ziehen wir so durch. Und ich glaube, das ist mein Empfinden, die menschlichen Hürden sollten wir so klein wie möglich machen. Jeder, der reinkommt und unsicher ist, sollten wir wirklich mit Freundlichkeit und Liebe, Höflichkeit empfangen. Auch nicht ihn vereinnahmen und für jemanden, der vielleicht ein distanzierterer Typ ist, ist zu einer unangenehmen Erfahrung machen, sondern mit einer freundlichen, respektvollen Art jeden willkommen heißen. Das ist viel wichtiger, als dass da ein schicker neuer Bildschirm hängt oder so. Viel wichtiger ist, wie wir auftreten. Aber diese äußeren Dinge spielen auch eine Rolle. Und so haben wir als Band, wollen wir uns einen Coach leisten. Wir legen da jetzt selber erstmal Geld zusammen, weil wir besser werden wollen. Wir sind ja auch jetzt mit unserer Band gerade erst so im Grunde im Start, spielen ja noch nicht so regelmäßig, aber wir wollen so gut wir können, das ist so ein Ding, so gut wir können unsere Musik machen und euch im Lobpreis anleiten. Ein Freund von mir sagte, ihr müsst nicht perfekt sein, nur exzellent. Ihr müsst nicht perfekt machen, jeder darf einen Fehler machen oder so. Das ist kein Problem, ihr müsst nicht klingen wie auf der CD. Aber exzellent bedeutet, so gut ich kann, so gut wir können, wollen wir unsere Instrumente spielen, wollen wir singen, wollen wir die Anbetungszeit gestalten, damit nicht wir eine Hürde sind für die Anbetung, sondern dass wir es fördern, dass es ein Dienst ist, an dem alle Freude haben. Und das Ziel ist nicht, dass wir als Band dann groß rauskommen. Ich kenne eine Band, die hat mal gesagt, das ist für uns so eine Riesenproblematik, dass wir dann selbst im Mittelpunkt stehen, weil wir schon richtig Fortschritte gemacht haben, weil wir schon richtig gut sind. Und die haben sich auf die andere Seite des Gottesdienstraums gestellt als Band. Und vorne war dann nur der Text zu sehen und alle sollten Gott anbeten und nicht die Band nicht mal sehen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig ist, aber das war für die ganz wichtig. Wir wollen so gut Musik machen, wie es geht. Es soll richtig knallen, es soll richtig toll sein. Leute sollen angesprochen werden in ihrem Herzen, in ihrer Seele, durch den Heiligen Geist. Aber es geht nicht um Menschen. Wir wollen nicht im Wege stehen, dass Menschen Gott begegnen. Das wäre das Tollste. Und das sagt Paulus, wenn jemand reinkommt in die Gemeinde, es geht ihm auch um die äußere Gestaltung, wenn jemand reinkommt in die Gemeinde, jetzt kriege ich nochmal Wasser geliefert, ich danke herzlich. Wenn jemand reinkommt in die Gemeinde, dann soll er von Gott angesprochen sein. Er soll innerlich überführt sein. Das ist das, worum es geht. Die unmittelbare Begegnung mit Gott. Das soll in unserer Gemeinde geschehen. Und dass wir freundlich sind, dass wir die Gemeinderäume schön gestalten, dass wir gut Musik machen, dass alles, was wir tun können auf menschlicher Seite, wollen wir dazu geben. Aber das Wesentliche ist, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben. Unmittelbar in die Gegenwart Gottes treten. Und das ist das, was ganz viele Menschen suchen. Die suchen nicht danach, ich möchte sonntags morgens noch einen Termin in meiner Woche haben. Danach sucht kein weltlicher Mensch noch irgendwas. Oder am Ende, die wollen ja letztlich doch nur, dass ich zahle. Und die wollen mich hier als Mitglied und zahlendes Mitglied gewinnen. Oder so. Viele Vorurteile, das braucht keiner. Die das wollen, die sind schon untergekommen. Aber die es nicht sind, die wir erreichen wollen, die brauchen nicht noch einen Kirchentermin. Aber was sie wollen, ist, wenn es wirklich Gott gibt, wenn das wirklich, dann möchte ich ihn kennenlernen. Wenn es nur etwas von dem ist, was ihr davon erzählt, es hat mein Leben verändert, Gott zu kennen, dass Jesus die Kraft in meinem Leben ist, dann das möchte ich erfahren. Ich glaube, es ist ganz viele Menschen gibt, wenn wir das auf unsere Werbeplakate schreiben, So gibt es ja manchmal so auch bei manchen Gruppen Heilung steht drauf, so Heilung. Samstagabend 18 Uhr. Also wer krank ist, kann kommen, wird geheilt. Wenn das, ich glaube, damit würden wir die Stadthalle, auch den großen Saal füllen. Jesus hat das so gemacht, er konnte das und Tausende sind gekommen. Wenn du das versprechen kannst, wenn Menschen das wirklich erleben, werden wir uns nicht retten können von Menschen. Ich finde es ein bisschen hochtrabend, jedem Heilung zu versprechen, nach dem Motto, komm nach vorne, wirst geheilt, egal was du hast. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir da sind. Ich sehe das eigentlich auch nicht in anderen Gemeinden, soweit ich so das überblicke. Aber die Sehnsucht, das ist das, was ich sagen möchte, die Sehnsucht nach dem Gott, den es wirklich gibt, der Gott, der sich mir zuwendet und der mein Leben vollkommen verwandelt. Wenn ich so eine Begegnung haben kann, dann bin ich bereit zu kommen. Dann bin ich bereit, mal einen von euren Gottesdiensten zu besuchen. Ich glaube, das wäre der Fall. Das ist so der Ansatzpunkt. Ich habe einen Bibelvers, wer eine Bibel dabei hat, kann die mal aufschlagen. 1. Petrus 2, Vers 5. 1. Petrus 2, Vers 5. Und wenn wir alle die gleichen haben, ist das bei euch auf Seite 939. 939, 939. 1. Petrus 2, Vers 5. Da geht es nämlich darum, was wir tun müssen. Seite 939. Kapitel 2, die große 2 in der Mitte und dann der Vers 5 darunter. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen. Lebendige Steine. Und was was Petrus an dieser Stelle sagen will, ist, bisher war das religiöse Leben, das Zentrum des religiösen Lebens war, da wo Bernie und ich vor wenigen Wochen standen, in Jerusalem, der Tempel. Du lebst in Israel, bist gesegnet von Gott und es ist wunderbar. Aber da, wo Gott wohnt, das ist der Berg Zion. Jetzt habe ich es auch richtig verstanden. Das ist ja wirklich ein Berg. Drei Berge sind da so. Ne? Ölberg, Berg Zion. So. Und auf diesem Berg, da ist der Tempel. Und da auf dem Berg in Jerusalem, auf diesem Berg, auf dieser Anhöhe innerhalb von Jerusalem, da wohnt Gott, da hat Gott entschieden zu wohnen. Hier ist mein Platz und hier werdet ihr über Generationen meine Herrlichkeit sehen. Hier werdet ihr Gott begegnen können. Hier ist der heiligste Ort auf der Welt. Also Nummer 2 nach dem Himmel ist hier Jerusalem, die Stadt Gottes, der Tempel mit dem Allerheiligsten, mit dem Heiligtum, mit dem Vorhof der Heiden. Das heißt, wenn du irgendwie Gott begegnen willst, wenn du ins Epizentrum sozusagen der Gottesnähe kommen möchtest, dann ist es an diesem Fleck. Und das halten die Juden ja immer noch so, dass sie zu der Mauer gehen, oben auf den Tempel, auf das Plateau darf man ja nicht mehr, also dürfen die Juden nicht mehr. Es ist ja den Muslimen vorbehalten, aber eben an der Klagemauer, die eigentlich auch nicht zum Tempel gehörte, aber es ist vollkommen egal, so eine Außenwand. Das ist das Einzige, was die Römer noch übrig gelassen haben. Das ist der nunmehr noch einzig heilige Ort. Petrus, der Apostel, schreibt an Gemeinden in fünf verschiedenen Regionen des Römischen Reiches. Also nicht bezüglich Israel, sondern er schreibt an die Christen aus den Heiden und er sagt, für uns gilt was anderes. Also wenn ein Jude das liest, dann sagt er, oh, der Petrus, der tritt mir hier aber auf die Füße. Der sagt, lasst euch selbst erbauen als lebendige Steine. Ihr Juden, Abgrenzung. Ihr Juden habt den Tempel, die toten Steine. Wenn die lebendige Gegenwart Gottes nicht mehr da ist, die Juden haben ja sich gegen Jesus gewandt, wenn die Gegenwart Gottes nicht mehr da ist und wenn ihr auch gar keine Opfertiere mehr bringen könnt, ihr könnt ja nicht mal euren eigenen, ihr habt Jesus abgelehnt und der jüdische Ritus ist ja auch im Grunde abgeschafft. Es gibt keine Priester mehr, kein Tieropfer mehr. Ihr seid ja vollkommen ausgebombt sozusagen. Und die neue Order Gottes ist nicht die großen, dicken Quader, die da noch in der Westmauer heutzutage zu besichtigen sind, sondern ihr selber sollt Steine werden. Ihr sollt der Tempel sein. Ihr, sagt Paulus im ersten Korintherbrief, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Jeder für sich, jeder Christ ist Tempel. Es geht nicht mehr Blick nach Jerusalem. Oh, wenn der Tempel nur wieder stände, das kommt in der Endzeit ganz spät nochmal. Aber jetzt, die Zeit der Gemeinde ist, jeder von euch ist Tempel des Heiligen Geistes. Darum, sagt Paulus, ist es nicht egal, was ihr tut mit eurem Leib, weil verunreinigt den Leib nicht und macht euch nicht unfähig, Gott zu dienen. Weil ihr seid der Tempel, ihr seid jetzt das, wo Gott begegnbar ist, wo Gottes Gegenwart da ist, wo das Zentrum, wo man Gott begegnen kann. Das seid ihr. Ihr seid kleine Tempel. Im Judentum hat Gott einen Platz an einem Ort, in einem Tempel. Da wohnt meine Herrlichkeit. Und jetzt ist das übergegangen auf jeden von uns. Das ist im Grunde, wenn man das durchdenkt und aus jüdischer Perspektive sieht, ist es bahnbrechende Umwandlung. Sowas kann doch nicht sein. Aus jüdischem Denken. Und Petrus geht noch weiter. Er war ja selber Jude, ist dann zum Christentum übergelaufen. Und er gebraucht das, was für die Juden wichtig ist und sagt, im Christentum ist das total anders. Irgendwie sticht mich das in die Nase hier. Entschuldigung. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Wir sind wieder in 1. Petrus 2, Vers 5. Heilige Priesterschaft, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt. Ihr seid die heilige Priesterschaft. Das, was Gott als Geschenk an die Israeliten gegeben hat, das ist auf euch übergegangen. Das Allerbesonderste, der besonderste Dienst, den es im Judentum gab. Jeder von euch ist in diesen allerexquisitesten Kreis aufgenommen worden, eine heilige Priesterschaft zu bilden, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt. Damit ihr Opfer darbringen könnt, die von Gott gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Weg von dem einen Ort, von dem großen Tempel, von dieser Art von Religion, die hat ihre Zeit überdauert. Es ist nicht mehr up to date. Ihr seid das der Tempel Gottes, durch euch will Gott etwas bauen. Wenn man Menschen jetzt in unserer Welt, in der Stadt begegnet und sagt, ne, was ist Kirche? Kirche, dann würde man vor allen Dingen, ich denke auf jeden Fall, was wird man sagen? Es geht darum, die Kirche ist, sieht man doch da, die Kirchturmspitze. Also ne, da vorne in die Richtung, da gibt es eine katholische, eine evangelische. Andreaskirche ist noch ein bisschen größer. Also was ist Kirche? Es ist dieses Gebäude, natürlich, ganz klar. Das weiß ja jeder. Kirche ist das, was da mit Steinen gebaut ist. Und die Christen haben den gleichen Fehler gemacht wie die Juden. Kirche ist für uns, genau wie für die Juden den Tempel, Kirche ist dieses Gebäude. wissen wir natürlich, eigentlich ist es nicht so. Aber ganz, mal Hand aufs Herz, wenn du gefragt wirst von einem japanischen Touristen mit Fotoapparat um den Hals, wo ist die Kirche, dann würdest du auch sagen, ne, da vorne siehst du schon den Kirchturm. Wenn du geistesgegenwärtig wärst, würdest du sagen, hier, du hast alles vor dir, was du brauchst. Wär schön. Kirche ist nicht das Gebäude und Kirche ist auch nicht der Papst, obwohl ich den sehr sympathisch finde und der, glaube ich, ziemlich viel für das Image der Christen gegenüber den Nichtchristen tut. Kirche ist nicht der Kölner Dom. Kirche ist auch nicht Mühlenbrinkstraße 21. Wo geht ihr eigentlich zur Kirche? Ne? Oder wir treffen uns in der Kirche. Das sind also Sachen, das ist, also rein theologisch ist das nicht ganz richtig. Rein theologisch sind wir die Kirche. Wir treffen uns, wir können uns hier treffen, wir können uns zu Hause treffen, wir können uns überall treffen. Die Kirche sind wir. Darum ist das Gebäude auch nicht so wichtig. Und es ging auch darum, darf Rockmusik gespielt werden in der Kirche, ne? So. Oder darf man Alkohol trinken in der Kirche? Wenn man mal, darf man eine Party machen? Darf man Leute einladen? So. Und da tat sich die Generation vor uns ein bisschen schwierig. Und ich habe auch solche Diskussionen ganz viel mitgemacht. Darf man das? Es ist ja ein Kirchenraum. Na? Und dann irgendwie kommt dieses Ding mit so Tempel irgendwie. Ne? Das muss ruhig sein, das muss anständig. Also ein bisschen eher so wie so eine Beerdigungskapelle. Also Ehrfurcht heißt im Grunde mit gebeugtem Haupt still sitzen oder auch anfangs stehen vor dem Stuhl. Was ich habe nichts gegen Stehen vom Stuhl, nur vom Prinzip. Das ist alles, empfinde ich als so eine Art von Frömmigkeit, die mir mehr in die Richtung Judentum geht. Es geht um dieses heilige Gebäude und da kann man im Grunde, ganz interessant, bei der Klagemauer wusste ich nicht, wir wurden da eingeführt, wie man sich verhalten muss. Man muss ja diese Kippa dann aufsetzen, also diesen kleinen kreisrunden Hut. Aus Ehrfurcht von den Juden, das mache ich natürlich absolut, ganz richtig. Und man geht zur Klagemauer und kann sich da frei bewegen. Man soll die Betenden natürlich nicht stören. Aber rückwärts geht man dann von der Klagemauer weg. Wenn man, ne, also man wendet der Klagemauer nicht den Rücken zu, weil es ist, das ist ein heiliger Ort. Ne? Man im Grunde, wie man sich von einem König so verabschiedet, wenn man so Filme aus dem Mittelalter, so alte Historienschinken sieht, ne, dann verbeugt man sich. Und wenn man das beim chinesischen Kaiser nicht gemacht hat, wurde man ja gleich geköpft, wenn man dem den Rücken zuwandt. Und da dachte ich, das sind alles so Sachen, haben wir eigentlich mehr übernommen von der Sache, die Gott eigentlich schon auf die Seite geschoben hat, der Respekt vor dem Gebäude. Und ich finde, was Petrus hier sagt, ist ganz Avantgarde. Das ist ganz, ganz fortschrittlich. Der hat gesagt, radikal, es geht kein Pups ums Gebäude. Vollkommen egal. Es geht darum, ihr seid das Gebäude. Gott ist bei euch, in eurem Herzen erfahrbar für andere. Und wo ihr euch versammelt, ist egal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und das finde ich ganz, ganz, ganz erstaunlich. Jesus ist der Eckstein. Damit, ne, das sagt, ist im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 20, Jesus ist der Eckstein. Und das bedeutet schon, es geht nicht mehr um Steine, die man in die Hand nehmen kann, irgendwelche Mauerteile, sondern das ganze Christsein ist anders. Jesus ist der Eckstein, er hält uns zusammen und wir als lebendige Steine. Jesus will seine Gemeinde bauen, Matthäus 18, Vers 16. Durch uns, also der Bau geschieht durch uns. Wir sind die Kirche, wo auch immer wir uns versammeln. Und wir sollen Priester sein. In Jerusalem sind Bernie und ich haben eine Ausflugsfahrt gemacht mit russisch-orthodoxen Priestern. So, ganz interessant, die saßen schon im Taxi, ich stieg ein und sah diesen bärtigen Mann mit dieser Mütze und dieser langen schwarzen Kutte und sagte, hello. Und der guckte mich nur an. Keine Bewegung, kein Hello, kein gar nichts. Und auch so ein scannender Blick. Keine Reaktion. Und dann, ja gut, saßen wir zwängten uns ins Taxi, es ging los. Und ich versuchte irgendwie so ein ganz bisschen Kommunikation, so nach dem Motto, do you speak English? Sagte er, War nicht so viel. Ich habe dann noch ein, zwei Mal was gesagt, aber irgendwie, die waren nicht so gesprächig. Die sprachen auch untereinander. Die waren zwei Typen. Also die haben die erste Stunde, glaube ich, kein Wort gewechselt. Später, als das Taxi dann abbrannte, dann hat er auch noch was gesagt. Aber die waren, ne? Und die sahen auch irgendwie so, fand ich persönlich, so unnahbar aus. Dieser Hut und diese einheitliche schwarze Kutte, schwarze Schuhe, langer grauer Bart und starr nach vorne gerichteter Blick. Irgendwie, ich weiß sofort, was ist das für ein Typ von Mensch? Klar, ein Priester. Das sind Priester. Das ist das, was wir, klar. Und die nahmen richtig Fahrt auf, als sie diese ganzen Klöster besuchten. Ne, der Mann, der da am meisten sprach, war der, ne, gibt es in dieser Stadt ein Kloster, sagte er, ne, in schlechtem Englisch, egal. Und dann haben wir jedes Kloster an dem Weg, also ich weiß nicht, wie viel wir angefahren haben, aber über rein und dann drehten die auf. Und dann hier diese ganzen, man küsst dann diese Amulette und macht einen Knicks vor jedem Bild. Und ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Es gibt unterschiedliche Arten von Religiosität. Nur das ist, dieser Mensch sprach mit mir nicht. Und er war schon gekleidet, irgendwie abgesondert. Und da, wo er richtig aktiv wurde, das war im Geheimen. Und das ist hier in der orthodoxen Kirche so, dass so ein ich habe vergessen, wie das Ding heißt, so eine Balustrade hier gibt. Es gibt einen Teil vor dieser Balustrade, wo der Priester manchmal zu sehen ist. In der meisten Zeit des Gottesdienstes geht er aber durch so einen Vorhang dahinter. Und die hauptwichtigsten Sachen passieren hinter dieser Balustrade. Das heißt, man hört, wenn man zum Gottesdienst kommt, gibt es normalerweise auch keine Stühle. Also man kann nicht irgendwie beiwohnen dem, man kann mal gucken, wie der das macht. Man kann auch wieder rausgehen, das ist gar nicht so schlimm, weil der sieht es ja eh nicht. Aber der ist meistens hinter diesem Vorhang. Man hört ihn irgendwie mit Tellern und Tassen irgendwie klimpern oder irgendwelche anderen Gerätschaften oder er singt was oder er rezitiert was. Man sieht manchmal gar nichts, dann kommt er wieder durch den Vorhang durch. Es ist irgendwie, du bist überhaupt nicht Teil dieser ganzen Geschichte. Da gibt es nur einen heiligen Mann und der kann all die mysteriösen Dinge machen, die man zum Teil nur noch hört, nicht mal sieht. Und für mich ist das so fremd. Ich meine, ich komme natürlich auch aus einer ganz anderen Tradition. Aber ich weiß nicht, ist es das wirklich, was ich hier lebe? Jesus will uns zu Priestern machen. Jeder von uns ist ein Priester und gerade nicht besonders klein und in heiligen Räumen und zurückziehen, sondern wenn ich das sehe, was Jesus gemacht hat, er ist rumgegangen und ganz viel ist, er ging in das Haus von so und so und da waren die und die und er hat denen gedient, er hat mit ihnen gesprochen, er hat auch mit den Pharisäern gesprochen, mit den Abgesandten des hohen Priesters, er hat gesprochen mit den Nicht-Religiösen. Er hat mit Randgruppen sich beschäftigt, er hat mit den Menschen in der Mitte, der gesagt, er war mit jedem, mit Zöllnern, lad deine Zöllnerkollegen ein, wir treffen uns bei dir, ich muss heute in deinem Hause sein, so sagt Jesus oft, bei uns zu Hause. Und da findet Christsein statt. Jesus war unterwegs in ganz normalen Umfeld, mit ganz normalen Klamotten, ganz normalen Menschen, das Evangelium zu bringen. Das war das, was Jesus gemacht hat. Das ist das, was das Zentrum von Christsein ist. Ich habe mal einen kleinen Film mitgebracht. Mal gucken, ob mir das gelingt. Nein. Jetzt habe ich schon eine kleine Fehlbedienung. Moment. Da müssen wir hin. Ja, schaut euch das mal an. Christsein in China. Hier in China ist so viel Dunkelheit. Aber in dieser Dunkelheit erleben wir Gottes Sieg. sind 3 Minuten ungefähr, der Film. Ich bin vor 10 Jahren zum Glauben gekommen. Und ich habe von Jesus gehört auf einer Geschäftsreise. Und danach ist meine ganze Familie zum Glauben gekommen. Aber wir dürfen unseren Glauben nicht anderen weitergeben. Wenn du das Evangelium weitergibst, wirst du als Krimineller behandelt. Und sie wollen die Christen kontrollieren. Und ich höre immer wieder, dass Christen verhört werden. Letzte Woche ist ein Freund von mir verhört worden und wurde so geschlagen, dass er fast gestorben ist, nur weil er das Evangelium verbreitet hat. Und überall in der Stadt gibt es Wohnungen. Und weil wir den Dienst nicht öffentlich tun können, treffen wir uns in den Wohnungen. Abends treffen wir uns in Wohnhäusern. Das ist unsere Kirche. Wenn man Leute auf der Straße trifft, die meisten haben Jesus noch nie gehört. Keiner aus ihrer Familie ist ein Christ. Also, und die Dunkelheit dahinter stehen dämonische Mächte, und das kann beängstigend sein. Aber Gott hat keine Angst. Und wir werden überwinden. Und ich werde weitermachen, das Evangelium weiterzutragen. Ich gehe zu den Freunden oder Nachbarn. Ich besuche die oft. Und ich höre zu und ich erzähle von Jesus. Wenn es möglich ist, werde ich von Jesus reden und für die Menschen beten. Und tatsächlich, der Heilige Geist wirkt. Jede Woche kommen neue Menschen zum Glauben. 2 Wochen vorher, vor 2 Wochen haben wir rausbekommen, dass hier im gleichen Wohnhaus wie wir noch eine zweite Gemeinde sich getroffen hat. Im gleichen Gebäude wie wir treffen sich andere Christen. In all der Dunkelheit und Verfolgung wirkt der Heilige Geist. Und der bereitet das Herz der Menschen in China vor. Jeden Tag habe ich die Möglichkeit, von Jesus und seiner Liebe zu reden. Und ich könnte dafür ins Gefängnis gehen. Aber wer wird Gott besiegen können? Niemand. Kein Mensch und kein Land. In China sind die Missionare rausgeflogen. 1949 wurde es ein kommunistisches Land. Ich habe leider die Zahlen nicht mehr. Alle Missionare mussten das Land verlassen. Und man vermutete, es gab mehrere hunderttausend Christen, katholisch, evangelisch. Man vermutete, dass, das ist das, was Mao Zedong Kulturrevolution nannte, dass dadurch große Verhaftungswellen, Ermordungswellen, Gleichschaltung des ganzen Landes, man vermutete, dass dadurch das Christentum ausgerottet wird Das war das Ziel von Mao. Oder eben so stark dezimiert, dass es keine Bedeutung mehr hat. Und das ist die Politik Chinas bis heute. Was aber passierte war, nachdem die Missionare erstmal raus waren und es die Kirchen geschlossen wurden und es keine organisierte Religiosität mehr im größeren Maßstab gab, da fing das Christsein an zu explodieren. Viele Kirchen waren geschlossen, ein regulärer, richtiger, westlich geprägter Gottesdienst konnte nicht mehr stattfinden, aber die Leute haben angefangen, sich in ihren Häusern zu versammeln. Und die, die vorher auch irgendwie gesessen haben und irgendeinem heiligen Mann vorne zugeguckt haben, wie er Christsein präsentiert hat, fingen an, selber die Bibel zu lesen, fingen an, selber zu beten, Gottes Kraft zu erleben und fingen an, Menschen zu dienen. Und ich glaube, es waren mehrere hunderttausend Christen, die es gab, als die Missionare rausgeschmissen wurden. Aber mittlerweile spricht, ich habe heute Morgen noch mal im Internet recherchiert, Open Doors gibt 97 Millionen Christen an in China, 1,4 Milliarden Einwohner und um die 100 Millionen Christen. Manche sagen, die Zahl ist noch höher, weil keiner weiß es, weil die sind ja nicht registriert. Es gibt Gemeinden, ein Mensch, den ich kenne, sagte, er reist hin und wieder nach China und er hat den Bezirksverantwortlichen getroffen. Keine Ahnung, ist der Busfahrer oder irgendwas, ein ganz normaler Beruf. Ein Mensch mit Hosenträgern sitzt in seinem kleinen Stuhl in so einer kleinen Wohnung und als sie darüber sprachen, wie viele Gemeindemitglieder er hat, sagte er, ich glaube, über 2 Millionen Leute gehören zu diesem Bezirk, für den er mit Verantwortung, so eine apostolische Verantwortung trägt. Ganz normale Leute und ich dachte, keine Kutte, kein starrer Blick, kein mein Dienst ist im Heiligtum Amulette küssen, sondern ein ganz normaler Mensch, der in seinem ganz normalen Umfeld lebt, aber der von Gott eine apostolische Begabung bekommen hat und 10.000, 100.000 von Menschen dient als Leiter. Das finde ich atemberaubend. Es gibt wesentlich mehr Christen in China als Deutsche in Deutschland. Das sind richtig, richtig viele. Und es kommen jeden Tag Leute dazu. Was haben die? Paulus sagt, ich will euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott darbringen könnt, Opfer, die von Gottes Geist gewirkt sind. Also der Geist Gottes wirkt in ihnen. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Was sind die Kriterien dazu, dass der Geist Gottes in uns wirkt? Diese rückwärtsgewandte Religiosität müssen wir überwinden und erkennen, was ist wirklich wichtig. Darum haben wir ja zum Beispiel diesen wagemutigen Versuch unternommen, zu sagen, wir glauben so sehr an Kleingruppen, an Lebensgruppen, wir sind so überzeugt, dass das wichtig ist, dass wir sogar bereit sind, jeden zweiten Gottesdienst dafür ausfallen zu lassen, weil Christsein ist nicht sitzen und präsentiert bekommen, was Religiosität ist. Das gehört auch dazu. Aber das Wesentliche ist, ihr seid erfüllt von Heiligem Geist und ihr sollt Priester sein. Was sind Priester? Priester sind Leute, die Gottes Unmittelbarkeit herstellen können. Und das ist nicht der Pastor, der kann auch fromm reden. Und das würde ich auch gerne noch viel mehr tun. Ich würde auch gerne zweimal in der Woche predigen. Daran klemmt es nicht. Aber das ist nicht das Ziel. Das ist gar nicht Christsein. Christsein ist, dass jeder von uns, ich auch, du auch, Priester ist. Nämlich die Beziehung zu Gott selber pflegen. In den großen Kirchen liest kein Mensch die Bibel. Es ist unglaublich. Seit Jahrtausenden ist die Bibel vorhanden und sie wird nicht gelesen, Menschen nennen sich Christen und haben nicht mal die Grundlage ihres Glaubens zur Kenntnis genommen, sind gar nicht informiert, leben diese Beziehung gar nicht. Christsein bedeutet, ja, ich weiß doch alles oder es wird mir am Sonntag doch erklärt. Und daher kommt diese Überbetonung, auch was ich nicht müde werde zu kritisieren, dies Mitglieder der Telechurch zu sein. Mein Christsein besteht darin, jeden zweiten Abend gucke ich mir ein christliches Video an. Das ist gut. Also ich meine nichts gegen ERF und was es auch im Internet gibt. Nur das ist gar nicht Christsein, dass du anderen beim Christsein-Sein zuguckst. Das ist gar nicht Christsein. Das ist, kann hilfreich sein, aber das Ziel ist, du selber bist ein Priester. Du selber lebst mit deiner Familie als Priester. Das ist ja auch der Kerngedanke bei den Lebensgruppen, dass die Kinder dabei sein, dass wir uns gegenseitig helfen, unseren Kindern als Priester zu dienen. Sie sind als kleine Heiden in unsere Familie geboren und viele Christen wissen gar nicht, wie sie mit ihren Kindern beten. Ja, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Amen. Gute Nacht. Ja, das ist mein Priestersein. Das ist zu wenig. Meine Kinder, ich bin die Gottesunmittelbarkeit für meine Kinder, für die kleinen Heiden. Und an mir sollen sie sehen, nicht in der Kirche oder in dieser Kirche. Es geht überhaupt nicht um die Konkurrenz, welche Kirche besser ist. Mir gefällt unsere richtig gut, aber es geht nicht um das Gebäude und es geht auch nicht um die Veranstaltung. Es geht darum, jeder von uns ist Priester und zeigt seinen Kindern den Weg zu Gott, erklärt das und vermittelt. Das ist ganz wichtig, dass wir andere Menschen einladen. Und also wenn ihr mir eine Freude macht und jemanden zu Jesus über Jesus spricht, dann sagt nicht, kommt doch zum Gottesdienst. Wenn ihr mir eine richtige Freude machen wollt, dann sagt, kommt zu unserer Kleingruppe oder kommt zu mir nach Hause. Wir sprechen oder wir treffen uns, was weiß ich, im Café und wir sprechen, lass uns sprechen. Und ich sehe das. Zum Beispiel Mercy macht es ganz viel und das ist genau das, was Paulus hier meint. Kommt und ich, wenn ihr bereit sind, wenn ihr hören wollt, wir können sprechen und ich bete für euch. Und dann dienen wir als Priester, nämlich dass die Kraft Gottes in uns ist, durch seine Kraft und wenn jemand Kopfschmerzen hat und ich bete dafür und es kann sein, Gott bestätigt das und der Mensch verliert seine Kopfschmerzen, dadurch ist er noch nicht Christ, aber es kann sein, er begegnet Gott, er spürt etwas, hier ist was. Und wenn wir als Kleingruppe, als Lebensgruppe zusammen sind, wir verstecken uns nicht, wir laden jeden ein, der kommen will und auf einmal merken Menschen, wie die miteinander umgehen, das ist nett. Und dann merkt man, vielleicht ein bisschen schmerzlich, ich hab auch Bekannte, aber ob ich die Freunde nennen würde, ob ich mit denen so sprechen würde, auch über meine Probleme, ob ich, ja, solche Freunde, habe ich nicht so richtig. Das heißt, das hauptevangelistische Merkmal, die Hauptwirksamkeit liegt nicht darin, wir gehen in die Stadthalle und haben die erste Adresse in der Stadt. Das kann eine Hilfe sein, aber das ist nicht das, was wirklich was bewirkt. Was wirklich was bewirkt, ist, wenn jeder von uns sich aufbauen lässt als lebendiger Stein, als heilige Priesterschaft und Christsein lebt und als Dienst an anderen versteht. Das macht den Unterschied. Darum habe ich euch diesen Video aus China gezeigt, wo das, was für uns normal Religiosität und Christsein ist, abgeschnitten wurde. Und diese Verfolgungssituation hat dazu geführt, dass das Christsein zahlenmäßig explodiert ist. Jeden Tag kommen Leute zum Glauben. Genau, das sagte er so im beiläufigen Ton, das, was wir in der Bibel lesen, Apostelgeschichte. Als die anfingen, nicht mehr depressiv zu sein, weil Jesus gegangen war, sondern anfingen in der Kraft des Heiligen Geistes, und sie waren nur noch die Jünger, wie sie waren. Aber sie haben Gott angefangen zu dienen, so wie das geplant war. Und auf einmal kamen jeden Tag Menschen zum Glauben. Das ist der Schlüssel. Das ist das, was Petrus sagt, dass das Zentrale ist. Das ist das, wodurch Gott wirken will. drei Bedingungen für die Gegenwart Christi. Das Besondere an uns ist nicht der Raum und ist nicht der Pastor und es ist nicht die Veranstaltung und nicht die Band, so gut sie auch spielt. Das Wesentliche ist der Heilige Geist in uns. Und da muss uns noch eine Tür aufgetan werden, was wir daran haben, dass der Heilige Geist in uns ist, wenn wir an Jesus glauben. Ich glaube, wir brauchen da ein neues, nicht Selbstbewusstsein, sondern Gottesbewusstsein, Geistbewusstsein. Wenn wir zusammen sind, dann ist Gott da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Das heißt also, die Einheit in meinem Namen, dann bin ich da. Der Gottesdienst ist nicht größer und wichtiger und toller, wenn wir uns gemeinsam versammeln, als wenn du mit zwei oder drei zusammen bist. Da ist Gott da und für Gott ist das wichtig und wirklich wertvoll. Und er ist mit seiner ganzen Präsenz wirklich da. Ich glaube, das muss uns noch mehr klar werden, dass das ein vollkommener und richtiger und guter und gesegneter Gottesdienst ist. Als Lebensgruppen zum Beispiel. Oder wenn wir uns so treffen. Also in einer Einheit, das ist wichtig. Wir brauchen eine Einheit, wo ihr in meinem Namen versammelt. Einheit versammelt, bin ich mitten unter euch. Zweiter Aspekt. Gehorsam. Johannes 14, Vers 15 und 23. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das heißt, Gott sagt, ich will da sein, wenn du ein Mensch bist, der mir nachfolgt. Das heißt, nicht sündlos ist, aber der wirklich sagt, ich möchte mit ganzem Herzen Jesus folgen. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ich bin in allem, was ich bin und habe, möchte ich Gott dienen. Und ich bin wirklich ganz offen und ganz ausgerichtet darauf. Dann will Gott da sein. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das ist elementar. Und die dritte Sache ist bei der Evangelisation. Matthäus 28, 18 bis 20. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch befohlen habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wenn wir bereit sind, als Licht rauszugehen, wenn wir das wollen. Es geht nicht darum, wie viele Menschen hast du bisher zum Glauben geführt, sondern wenn du sagst, das möchte ich, ich möchte mich neu darauf ausrichten, dann wird Gott da sein. Und wenn du sagst, ich kann aber nicht reden, da will jemand vielleicht zum Glauben kommen, ist vielleicht interessiert, ja, ich gucke mal, wann der nächste Evangelist in der Gegend ist oder schalte mal um 23.12 Uhr den Fernseher ein, da kommt wer weiß wer. Wenn du dir bewusst wirst, Gott will bei dir sein, wenn du dich aufmachst, anderen von Jesus zu erzählen, sagt Gott hier und ich werde bei dir sein. Ich werde deine Worte bekräftigen. Ich werde wirken. Und wenn du mit ganz wenig Glauben betest, da ist jemand und hat riesen Eheprobleme vielleicht oder keine Ahnung was für eine Schwierigkeit. Und du weißt ja auch nicht, bin ich jetzt ein großer Gesundbeter oder alles kommt ins Lot, wer bin ich denn? Ich kann, wenn du den Schalter da umlegst und diesen Glauben gewinnst, dass das stimmt, was in der Bibel steht, wenn du bereit bist hinzugehen und von Jesus zu reden, dann sagt Jesus dir zu und sei gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Weltende. Das heißt, ich bin da. Das ist nicht nur ein frommer Spruch für die Wand, sondern wenn ich mich aufmache, dann ist Jesus da. Das heißt nicht, dass alle dann wirklich auf die Knie fallen und Jesus annehmen. War ja bei Jesus selber auch nicht so. Aber es wird sein, Jesus ist da und er wird deine Worte so gut, wie du sagen kannst. Er wird es ernst nehmen. Das heißt, was ist das Wesentliche? Schlussakkord. Das Wesentliche ist nicht, treffen wir uns hier, treffen wir uns in der Stadthalle. Das Wesentliche ist nicht die Steine, das Wesentliche ist nicht die Band, das Wesentliche ist nicht der Pastor, das Wesentliche ist nicht die Veranstaltung, sondern der Heilige Geist in uns. In meinem Leben, mit meinen Kindern, mit meinen Geschwistern, die Einheit unter den Geschwistern, der Gehorsam und die Evangelisation, wenn diese drei Dinge zusammenkommen, wenn ich wirklich will, dann werden wir erleben, dass Menschen zum Glauben kommen, mehr als bis jetzt zum Glauben gekommen sind. Wir müssen nicht selbstbewusster auftreten, sondern bewusster, was Gott uns anvertraut hat. Er hat zugesagt, ich bin da, ich bin mit dir, ich werde in dieser Situation sein. Wenn ihr euch als Kleingruppe, als Lebensgruppe zu Hause trefft, ich bin da. Es ist nicht nur Frühstück, das ist auch. Aber ich bin da. Und wenn irgendwer dazukommt, hab den Mut und lad mal jemanden ein, der wird merken, es ist was anderes. Und mehr anders, als du nett bist. Nämlich Gott anders, Heiliger Geist anders. Das ist das, was du nicht machen kannst. Ich will da sein und ich werde durch dich, durch deine Worte, durch dein Frühstück an deinem Tisch, mit deinen Kindern, in diesem Allen, mit deinen Problemen, mit deinem Zu-Kurz-Kommen und in dem werde ich wirken, werde ich da sein. Beeindruckender ist die Tempelmauer mit den 6 Tonnen Steinen. Das ist beeindruckend. Menschen werden beeindruckt sein in unserer Gemeinschaft von Gott, wenn sie in Kontakt mit Gott kommen, durch den Heiligen Geist. Das ist, glaube ich, ein Schritt, den müssen wir unbedingt gehen. Und dann werden wir erleben, dass Gott zu seinem Wort steht. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke für diesen Bericht aus China. Das ist nichts Gestelltes. Das sind Leute, die unkenntlich gemacht werden mussten, weil sie wirklich ins Gefängnis kommen können. Ich danke dir für die Geschwister, die so mutig sind, die ihre Häuser und ihren Besitz zur Verfügung stellen, die wirklich bereit sind, dir zu folgen, was es auch kostet. Und die erleben, dass Wunder geschehen. Dass Menschen angesprochen werden und kommen und auf einmal etwas erleben von deiner Gegenwart. Jesus, und das ist das auch, was wir erleben wollen. Und ja, so laut wie die Musik auch aufdrehen oder so tolle Predigtbeispiele oder was auch immer. Jesus, wir können das nicht ersetzen, nicht im Entferntesten ersetzen. Dir zu begegnen, das ist das, was wir brauchen, was unsere Seele braucht, was unseren Geist erfrischt. Deine Gegenwart, dieses Wissen, dass du wirklich da bist, jetzt hier im Raum. Und unabhängig, wie langweilig die Predigt war oder so, zu wissen, dass du da bist und von dir angesprochen zu werden. Irgendein Wort, irgendeine Liedzeile, irgendein Gedanke aus der Predigt, irgendwas, was du persönlich gesprochen hast, ein Bild, eine Offenbarung, das ist das, warum wir kommen, Herr, dich zu erleben. Ich bitte dich, Vater, dass wir wegkommen in unserem Denken, von diesem Veranstaltungsdenken und von diesem kirchlichen Denken und von diesem Rückwärtsgewandten und, Herr, eins nur wollen, nämlich dir begegnen, deine Nähe spüren, deine Offenbarung, deine Wunder sehen, dass du wirklich da bist, dass du der bist, den wir lesen in der Bibel, dass du hier bei uns bist, in mir bist, in jedem von uns, der dir folgt. Ich bitte dich, Vater, dass wir da eine Revolution in uns spüren. Ich bitte dich, Vater, dass unsere Gemeinde anders wird, aber nicht bezüglich der äußeren Dinge, sondern eine innere Verwandlung stattfindet. Und ich bitte dich, dass es bei mir stattfindet, diese innere Verwandlung. Danke, dass deine Zusagen noch stehen, selbst wenn wir schon jahrelang so ein schlabberiges Christsein leben. Wir dürfen umkehren, wir dürfen uns neu ausstrecken. Und du lädst uns ein, heute. Ich bitte dich für jeden, der das wirklich möchte, dass du diesen Entschluss siehst, du hast es zur Kenntnis genommen, Jesus, und dass du uns ermutigst, Vater. Wir brauchen Ermutigung, wegzukommen von eingetretenen Pfaden und dem, was überkommen ist, wirklich etwas Neues zu erwarten, dass es mehr ist, als ich bisher erlebt habe, dass noch viel mehr uns vor uns liegt, was du uns zeigen möchtest. Vater, ich bitte dich um diesen Hunger. Ich danke dir, dass du gesagt hast, dass wenn jemand um Brot bittet, du ihm keinen Stein geben wirst. Du wirst den Heiligen Geist geben. Vater, gib uns diesen Hunger und mach uns unzufrieden mit dem derzeitigen Zustand. Nicht nur der Gemeinde oder äußerer Dinge, sondern unseres Herzens. Unzufrieden über uns. Und lass uns Hunger haben und von dir erwarten. Und du wirst geben. Ich danke dir. Amen.